Liebe Gemeinde, bei der Syrien-Konferenz vor ein paar Tagen waren sämtliche Außenminister der Nachbarländer und der USA und Russlands zusammen. Es gab keinen Durchbruch bei dieser Konferenz, aber immerhin. Und nun stelle ich mir einfach mal vor, es gibt einen Durchbruch. Und dann, wie soll das Ganze aufgearbeitet werden? Wie sollen die zigtausendfachen Verletzungen geheilt werden? Wie soll das ganze Leid aufgearbeitet werden? Wie geht man mit Mord und Totschlag und Vergewaltigung und Entführung und um? Jesus zeigt uns einen Weg. Vergeben heißt vergessen. Und er sagt, und ich lese uns diesen Text vor aus Matthäus 18, und wir stehen vor Gottes Wort auf. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam vor ihn einer, der war ihm 10.000 Pfund schuldig. Und da er es nun nicht hatte, zu bezahlen, hieß der Herr: Verkaufen ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte. Da fiel der Knecht nieder und warf sich auf sein Angesicht vor ihm und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da jammerte den Herrn des Knechts und er ließ ihn los, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er griff ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis dass er bezahlt hatte, was er schuldig war. Da aber seine Mitknechte solches sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Hättest du dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlt hatte alles, was er ihm schuldig war. So wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht vergebt von Herzen an jeglicher seinem Bruder. Und nun bitte ich dich, Herr, mach das an uns wahr und fang du doch damit an, diese Welt zu verändern. Amen. Vergeben heißt vergessen. So hätten wir es gerne. Vor allem, wenn der andere schuld ist. Vor einigen Jahren geisterte durch Deutschland der Spruch: Gott vergibt, Django nie. Einige von euch werden sich noch daran erinnern, an diesen dummen Spruch. Der wird nur aufgerechnet. Die Wirklichkeit heißt dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist sogar noch sehr niedrig angesetzt. Das ist das sogenannte Talionsrecht im Jüdischen. Heißt es Talionsrecht? Das kommt ja aus dem Alten Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also ich schlage dir einen Zahn aus, dann darfst du mir nicht anschließend das ganze Gebiss ausschlagen. Auch nur einen Zahn bitte. Wenn, dann genau treffen. Also Gleiches um Gleiches, das ist das sogenannte Talionsrecht. Ja, aber was kann man erwarten von einem Menschen, der nicht zu Jesus gehört? Versöhnung ist eine Frucht der Gerechtigkeit. Und seit wann wachsen Früchte der Gerechtigkeit? Auf gottlosen Bäumen. Das geht nirgends. Und ohne Jesus, und das können wir hier deutlich sagen, gibt es keine wirkliche Versöhnung. Jesus sagt am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Fernsehen hörte ich eine Jüdin, die sagte: Vater, vergib ihnen nicht, sie wissen, was sie tun. Petrus fragt seinen Herrn: Wie oft soll ich vergeben? 7-mal? Und das ist doch eigentlich schon sehr großzügig, 7-mal vergeben. Sehr. Bei den meisten langt es kaum für 1-mal. Aber Jesus sagt 70 mal 7 Mal. Und da fragt man sich, Herr, so oft? Es handelt sich dabei um eine astronomische Zahl, die im Grunde heißt immer. Unendlich viele Male sollen wir vergeben. In Jerusalem gibt es diese berühmte Stätte Yad Vashem. Der eine oder andere hat sie im Fernsehen gesehen oder ist schon mit da gewesen. Und jeder ausländische Besucher, egal ob Student oder Staatsgast, Tourist, wird in dieses Namenhaus geführt. Es ist eine große dunkle Halle, in der versucht wurde, die Namen der ermordeten Juden festzuhalten. Es brennt dort die Flamme zur Erinnerung an die verbrannten Opfer in den Krematorien Auschwitz, Treblinka und so weiter und so fort. Und wann immer Jerusalem Besuch hat, wird er dort hingeführt. Solange Jerusalem israelisch sein wird, werden alle Generationen dorthin geführt, um ihnen zu zeigen, so verbrannten die Juden. Und ich habe mich gefragt, wird denn diese Flamme niemals erlöschen? Was Israel in Jahrhunderten tun wird, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Gott die Flammen unserer Untaten zum Erlöschen, zum Schweigen bringen will und bringen wird. Das nennt Jesus Vergebung. Es ist ihm so ernst damit, dass er sich selbst in die Flammen des Zorns, in die Flammen der berechtigten Rache, in die Flammen der nie mehr schweigenden Erinnerung, in die Flammen der Gerechtigkeit hineingegeben hat, im Leben und im Sterben. Und da heißt es wirklich, vergeben heißt vergessen. Ohne Fragezeichen, mit Ausrufungszeichen. Und in den himmlischen Büchern, auf deren Seiten unsere Schuld notiert war, ist nichts mehr zu lesen, weil das Blut von Jesus darüber ausgeflossen ist. Das heißt, vergeben ist vergessen. Tja, die Frage stellt sich noch ein klein wenig anders, ob es das totale Vergessen ist. Ich glaube nicht. Wenn nicht vergessen nicht mehr Rache heißt, sondern Mahnung, Erinnerung, da wollen wir durchaus nicht vergessen, um daraus zu lernen. Hitler ist tot. Aber in uns bleibt eine Erinnerung, eine Mahnung, aus der wir lernen können, wozu der Mensch fähig ist. Ich will euch die Geschichte von Papa Kaduk erzählen. Es ist ein zärtlicher Name, ein Ehrenname, den einige Patienten ihrem Krankenpfleger gegeben haben, der sie aufopfernd und nimmermüde versorgte. Und diese Patienten schrieben sogar an das Gericht in Frankfurt, als dieser Papa Kaduk dort 1979 vor Gericht erschien. Er wurde dann trotzdem verurteilt, trotz seiner Zartheit und Freundlichkeit in der Pflege. Das Gericht verurteilte ihn zu lebenslänglicher Haft wegen Mordes in mehr als 1000 Fällen und bescheinigte ihm, dass er in Auschwitz einer der grausamsten SS-Männer gewesen ist. Und da fragt man sich doch, wie passt das denn zusammen? Mit anderen Worten, wäre dieser Kaduk nicht zur SS gegangen, wäre er wahrscheinlich einer von uns geblieben. Einer von Millionen von Kleinbürgern und normalen Deutschen. Aber das heißt doch auch, dass wir auch an ihm, und dafür ist uns jetzt dieser Mann wichtig, sehen und lernen können, wie es um uns bestellt ist und zu was wir fähig sind, das wollen wir nicht vergessen. Und so manche, der jetzt sagt, der Pastor nimmt da vorne den Mund so ein bisschen voll, er kann sich nur freuen, dass er nicht in den Verhältnissen war, in denen Papa Kaduk gewesen ist. Ich bin nicht dabei gewesen, ich war damals noch ein Baby. Vom Krieg habe ich nur mitbekommen, dass man mich in den Bunker geschleppt hat. Ich habe nicht mitgekämpft, ich habe kein KZ beaufsichtigt oder gar gemordet. Aber ich will aus der Geschichte lernend niemals vergessen, wozu wir fähig sind und was in uns steckt. Und weiter möchte ich noch sagen, müssen wir denn so hochgreifen, um zu verstehen, dass wir als Volk nicht vergessen, wozu wir fähig sind. Für uns im Kleinen und privat genügt es zu wissen, wozu wir fähig sind. Zur Lüge, zum Diebstahl, das mörderische Wort zu dem anderen. Klaus Vollmer, ein guter Freund von mir, ist ja nun auch schon tot, berichtete, er habe in der Seelsorge nicht eine Sünde gehört, die er nicht auch hätte begehen können. Das wollen wir nicht vergessen. Und ich kenne nur einen, bei dem dieses totale Vergeben und das totale Vergessen möglich ist, und das ist der Herr dieser Welt. Der vergibt und der sagt, ich will ihrer Sünde nie mehr gedenken. Was vergeben ist, ist vergessen. Vergeben und vergessen, so tun wir das nicht gerne, wenn andere an uns schuldig wurden. Dieses Land, in dem wir leben, tut sich da besonders schwer. Dieses Land ist ohne Gott ins Verderben gegangen. Wir hatten den Krieg. Und dieses Land ist nach dem Krieg nicht gläubiger geworden. Und ob es jetzt auch gerade wieder ins Verderben geht, ohne Gott? Dieses Land ist ohne Gott verdorben. Vom Schrei um Vergebung hört man wenig. Wir brauchen doch nicht zu vergeben bei dem, was wir leben. Oder auch bei dem, was man uns angetan hat. Ich erinnere mich an ein Buch des gläubigen Grafen von Lehndorf, Tagebuch aus Ostpreußen über die Besetzung des Landes und die Vertreibung. Ich habe mich vor Entsetzen geschüttelt und konnte nicht schlafen. Genauso wie damals, als ich als Schüler einen Film über KZs gesehen hatte, wo dann die Bulldozer die Leichen zusammengefahren haben. Und dann steht dort Schuld gegen Schuld, Aufrechnen von Schuld, Grauen gegen Grauen, Elend gegen Elend. Und die Schuld hat einen großen Bahnhof, einen Verschiebebahnhof. Einer schiebt es auf den anderen. Man tut keine Buße, solange man doch auf den anderen zeigen kann. Und es ist ja so leicht, auf den anderen zu zeigen. Es gibt Sünden ganzer Völker, nicht nur bei uns. In Spanien haben sie dort während der Revolution, im Bürgerkrieg, die Nonnen Tarantella tanzen lassen, bis sie erschossen haben. Und dann fuhren sie mit LKWs über eine Straße, die mit angepflockten Priestern bedeckt war. Es gibt eine französische Sünde. Liest nach, was die Franzosen getan haben, als sie 1945 Bad Kreuznach besetzten. Es gibt eine britische Sünde, die Erfindung der Konzentrationslager im Burenkrieg. Es gibt eine russische Sünde, die Millionen von Bauern umbrachten um der Kollektive willen und Zehntausende von Priestern, die man um der Ideologie willen umbrachte. Und es gibt unsere Sünde, natürlich die Ermordung der Juden. Und so weisen wir einer auf dem anderen, ein Volk auf das andere Volk und vergessen, dass wir mit unserer Schuld vor Gott stehen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir vor Gott stehen und Vergebung haben wollen, dann müssen wir auch vergeben können. Und ich frage dich, kannst du vergeben? Wir sollen nicht mehr auf den anderen zeigen. Wenn du nicht mehr vergeben kannst, dann will ich dir sagen, was dabei herauskommt. Dann machst du dich der Schuld der anderen teilhaftig. Und diese Schuld schlägt dich in Bann. Du bist nicht frei, nicht im Großen, nicht im Kleinen. Dieses Volk wird nie frei sein, solange es Schuld von sich weiß. Du wirst nie frei sein, solange du die Schuld der anderen siehst und dir selbst nicht vergeben lässt und selbst nicht vergisst. Ich weiß aus der Seelsorge, dass Menschen aus diesem Grund bitter geworden sind und über diese Bitterkeit nicht wegkommen. Ich weiß aber auch, wie es ist, wenn die Vergebungskraft durch diese Bitterkeit durchbricht, weil Christus selbst vergibt und Menschen lernen, selbst zu vergeben, oft unter Tränen. Was ist da alles zu nennen und zu sagen? Wie zum Beispiel Kinder bitter geworden sind, weil ihre Eltern mit ihnen so schäbig umgegangen sind. Und umgekehrt, wie oft Eltern bitter geworden sind, weil die Kinder mit ihnen so schäbig umgegangen sind. Wie viel Bitterkeit hat sich da aufgestaut bis hin zum Hass? Aber wir wollen doch Christen sein, von Vergebung reden und haben am zentralsten Punkt womöglich nicht gelernt, selbst zu vergeben. Wie arm sind die Leute dran, die keine Vergebung erfahren haben, die durch Christus nicht befreit wurden. Was sind die Armen dran, die ihre Bitterkeit und ihren Hass festhalten wollen? Jesus sagt uns in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, eine ganz einfache Geschichte. Alles ist diesem Knecht erlassen. Und die Summe, die hier genannt wird, ist ungefähr die Summe des Staatshaushaltes des Römischen Reiches. Da kommt dieser Knecht, dem Vergebung widerfahren ist, zu einem anderen und er schuldet ihm ein Trinkgeld und zwingt ihn zu zahlen und verfolgt ihn unbarmherzig. Und da sagt der Herr, dir ist so viel vergeben, nun vergib du auch und weh dir, du vergibst nicht. Gott, der Herr, wird unbarmherzig Stück für Stück von dir einfordern. Vergebung heißt, die Sache ist abgeschlossen. Und jetzt frage ich dich, wie viel unabgeschlossene Sachen schleppst du mit dir herum? Wie viele Dinge, die andere dir getan haben, leben noch in dir? Vergeben heißt, du darfst das loslassen. Und wenn dir Schlimmes angetan worden ist, dann darfst du die Vergeltung Gott überlassen. Und Gott sagt, die Rache ist mein. Vergebung heißt, du darfst den Herrn bitten, dass du deine Feinde lieben lernst. Nicht mit fliegenden Fahnen, nicht mit deinen ganzen Emotionen und Sympathien, sondern alles vor Gott tragen, den anderen vor Gottes Angesicht stellen und Gott bitten, dass er den anderen, der dir Böses getan hat, segnet. Was meinst du, was sich da alles ändert, wenn du anfängst, die zu segnen, die dich hassen? Vergebung heißt, Schuld nicht nachtragen und nicht zu warten, bis der andere sich genügend gedemütigt hat. Vergeben ist göttliche Möglichkeit, in Menschenhand gelegt. Und jetzt das dritte und letzte. Wir brauchen unbedingt Vergebung, manchmal auch vergessen. Wir brauchen es unbedingt und wollen lernen, die Strafe liegt auf ihm, auf Golgatha, auf dass wir Frieden hätten. Und nun wird uns, weil die Strafe auf Jesus liegt, göttliche Möglichkeit geschenkt. Möglichkeit, die kein Mensch mehr für möglich hält. Unmöglich, dass aus verhassten Menschen Brüder und Schwestern werden. Wir brauchen das für uns. Dann kann auch vergeben vergessen heißen. Und es kann sein, dass da, wo du deine Not zu Jesus trägst und er seine heilende Hand auf dich legt, du ein göttliches Vergessen bekommst und nicht mehr daran denken musst, was dir angetan wurde, dass du als Person von innen her wieder heil wirst. Denn Hass macht dich kaputt. Du musst heil werden. Wenn Gott dir die Vergebung schenkt, aber nicht das Vergessen, dann schenkt er dir aber, dass du dich nicht mehr verletzt fühlst, dass du nicht mehr gekränkt sein musst. Das Gift ist raus. Deshalb kann vergeben auch vergessen heißen. Und du darfst wissen und lernen, meine Schuld ist vergeben. Sie ist versenkt im tiefsten Meer. Im tiefsten Meer. Und davor steht ein großes Schild. Angeln verboten. Keiner, kein Mensch und kein Teufel darf das wieder herausholen. Weg ist weg. Angeln verboten. Wie oft kommen Leute zu mir und quälen sich mit Dingen, die sie schon zigmal genannt haben und erzählt haben, Vergebung bekommen haben und es quält sie immer noch. Angeln verboten. Nicht vergessen heißt auch zu lernen, nicht mehr dieselben Sünden zu begehen, nicht wieder dieselben Fehler zu machen. Wir brauchen es für uns und wir brauchen es auch für die anderen. Wir brauchen es unbedingt für diese Welt. Und ich spitze das Ganze jetzt noch einmal zu. Durch die Wirklichkeit, in der wir leben. Damit die Macht der Vergebung deutlich wird. Nach dem Krieg gab es in Nürnberg die Nürnberger Prozesse. Da wurden die ganzen Nazi-Größen verurteilt. Und das zog sich über Monate hin. Und in diesen Monaten kamen einige, die einen sehr großen Namen hatten, zum Glauben an Jesus Christus. Sie erfuhren Vergebung. Da gab es den Arbeitsminister, der gelernt hatte, von Herzen zu beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Da war Ribbentrop, der Außenminister, der nach viel Kampf und Zögern zum Glauben kam und dafür gesorgt hat, dass seine Kinder endlich getauft wurden. Er verabschiedete sich von seiner Frau, indem er ihr das Versprechen abnahm, seine Kinder in der Zucht des Herrn zu erziehen. Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Keitel, und der Oberbefehlshaber der Flotte wurden ebenfalls gläubig. Und sogar der Generalgouverneur in Polen, seit 1939 verantwortlich für den Terror dort, wurde gläubig. Und sein Schlusswort, nachdem er Christus gefunden hatte, klang so: Wir haben am Anfang unseres Weges nicht geahnt, dass die Abwendung von Gott solche verderblichen, tödlichen Folgen haben kann, und dass wir gezwungenermaßen immer tiefer in Schuld verstrickt wurden. Und so sind wir in der Abwendung von Gott zu Schanden geworden und mussten untergehen. Es waren nicht technische Mängel und unglückliche Umstände, wodurch wir den Krieg verloren haben. Es war auch nicht Unglück oder Verrat. Gott vor allem hat das Urteil über Hitler gesprochen und über das System, in dem wir in gottesferner Geisteshaltung dienten. Darum möge unser Volk von dem Weg zurückgerufen werden, auf den Hitler und wir es geführt haben. Und ich bitte unser Volk, dass es nicht verharrt in dieser Entwicklung und nicht weiterschreitet in diese Richtung, nicht einen Schritt, denn Hitlers Weg war der vermessene Weg ohne Gott, der Weg der Abwendung von Christus, in allem der Weg der politischen Torheit, des Verderbens, des Todes. Keitel schloss mit den Worten: Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. So sind sie gestorben im Glauben und in der Vergebung unseres Herrn Jesus Christus. Massenmörder. Andere haben sich nicht bekehrt. Sie sind bewusst, sie sind zynisch gestorben. Göring zum Beispiel. Und das wird jetzt im Himmel nochmal eine ganz spannende Sache sein. Wo lassen wir jetzt diese Menschen, die Massenmörder waren und Vergebung durch Christus erfahren haben? Und ich kenne nur einen Platz, wo Sünder hinkommen, die Vergebung erfahren haben. Das ist der Himmel. Aber wir treffen dort auch die Opfer dieser Mörder. Was wird es im Himmel geben? Rache? Das Wort gibt's nicht im Himmel. Nein. Da wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, steht in der Bibel. Freude über einen Sünder, der Buße tut. Nehmt das ernst, auch wenn ihr es vielleicht schon 100-mal gehört habt. Das Wort taucht noch. Und das ist der Testfall. Es wird Freude sein im Himmel über einen jeden Sünder, der Buße tut. Da freut sich der, dem du Böses angetan hast. Da freuen sich die Opfer, die im KZ gestorben sind, wenn ihre Mörder durch Christi Gnade in den Himmel kommen. Das ist Vergebung. Da steht man sprachlos davor. So einfach soll das sein? Kein Abarbeiten, keine Rache? Es hat ja einer gearbeitet und getan, was kein Mensch vollbringen kann. Für unsere Sünde gearbeitet und Sühne am Kreuz getan. Das hat Jesus vollbracht. Seitdem ist Versöhnung möglich. Und es soll keiner sagen, das ist zu billig. Gott hat sich das eine Menge kosten lassen, das Leben seines Sohnes. Und was das bedeutet, ahnen wir vielleicht, wenn wir in den millionenfachen Mord hineinschauen, wenn wir wissen, dass auch Massenmörder Vergebung erfahren können. Und die ganze weite Welt, die Großen und die Kleinen, die Mächtigen und die Ohnmächtigen, sie müssen alle durch das Nadelöhr der Vergebung. Es gibt keinen anderen Weg. Deshalb sind Christen die bedeutendsten Leute der Welt. Denn nur die Christen können die Vergebung bezeugen und dazu einladen. Nimm die Christen weg und die Hölle ist los. Dann ist Schluss mit dieser Erde, wenn es keine Vergebung mehr gibt. Dann gibt es nur noch nicht vergessen, nur noch Rache. Und so frage ich dich, gibt es einen Menschen, den du im Himmel nicht sehen willst? Einen, den du im Himmel nicht sehen willst? Gibt es einen Menschen, mit dem du hier in Unfrieden lebst? Wie willst du dann sterben? Es kann sein, dass der andere dir keinen Frieden schenken will. Das ist nicht dein Problem. Aber was an dir liegt, das sollst du tun. Vergebung anbieten, Versöhnung. Du weißt, was angesagt ist. So wie dir vergeben ist, so vergibst du auch einem Menschen, einem Volk. Deshalb beten wir im Vater unser und werden es ja gleich beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wie uns vergeben ist, so sollen wir auch anderen vergeben. Wenn das zu schwer ist, dass du vergeben willst und nicht kannst, was machst du dann? Dann fangen wir klein und bescheiden an zu beten. Herr Jesus, vergib, dass ich nicht vergeben kann. Herr Jesus, brich meinen Hass, meine Rachegedanken, mein Nicht-Vergessen-Können, meine Unfähigkeit und schenk mir deinen Willen zur Vergebung, deinen Willen zur Liebe. Aus dem Meer deiner Liebe gib mir deinen Willen zur Vergebung. Und du wirst erfahren, du bekommst eine göttliche Möglichkeit, die absolut Neues schafft in dieser zerrissenen Welt von Hass und Vergeltung, die Möglichkeit von Liebe und Vergebung. Seht ihr, so kann es, so könnte es in Syrien und im Irak losgehen. Es könnte. Vergeben können nur Christen. Und deshalb müssen auch die Leute dort erst einmal hören, was Christsein heißt. Auch sie müssen dort erst einmal Jesus kennenlernen oder die Flüchtlinge hier. Was bringt ihr alles mit? Sie müssen Jesus kennenlernen. Und ihr seht, die Welt ist fast zu groß für uns und unseren Auftrag. Aber wir haben den Auftrag, es weiterzugeben, was Jesus uns gesagt und was er an uns getan hat. Also geht hin, gibt's Evangelium weiter. Amen.